Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 26 der Vorlesung Algebraische Zahlentheorie im Sommersemester 2021. In diesem Skript werden wir eine Ungleichung zeigen für Satz 25.1. Wir werden im Korollar 26.6 eben zeigen, dass diese Schranke eine obere Schranke ist. Um Korollar 26.6 zu beweisen, werden wir einige technische Lemmata beweisen und eine Hilfsbildung Lambda einführen. Wir werden oft stillschweigend die Ergebnisse von dem früheren Kapitel benutzen, insbesondere von Kapitel 6. Gut, also erstmal will ich anfangen mit Lemma 26.1, hier Seite 1. Das ist eine Verallgemeinung von der Charakterisierung der Einheiten für einen quadratischen Zahlkörper. Hier gilt diese Charakterisierung für Zahlkörper ganz allgemein. Also Alpha in OL ist eine Einheit, genau dann, wenn die Norm von Alpha plus oder minus 1 ist. Und das zeigen wir sehr analog zum früheren Argumente, also eine Richtung. Wenn Alpha in eine Einheit ist, dann ist ebenfalls Beta, also Alpha invers, in OL, das heißt, jetzt benutzen wir die Tatsache, dass die Norm multiplikativ ist. Wir können jetzt die Norm anwenden auf diesem Produkt Alpha mal Beta. Also Produkt Alpha mal Beta ist 1, hat Norm 1. Wir bekommen dadurch, dass die Norm von Alpha mal die Norm von Beta gleich 1 ist. Die Norm von Alpha und die Norm von Beta sind beide ganze Zahlen, weil Alpha und Beta eben in OL liegen. Das heißt, dass denn dieses Produkt von ganzen Zahlen zu 1 kommen soll. Das heißt, dass die Norm von Alpha plus oder minus 1 ist, wie behauptet. Und die andere Richtung geht mit analogen Argumenten wie früher. Hier, wir betrachten Produkt von Sigma I von Alpha, wobei I von 1 bis N und Sigma I alle Einbettungen von L in C sind. Und das können wir nochmal umschreiben als Alpha mal Produkt I von 2 bis N, der Sigma I von Alpha. Ja, und das soll ja dann gleichen, weil das ja die Norm von Alpha ist, gleichen plus oder minus 1. Das bedeutet aber, dass Alpha invers, also von dieser letzten Gleichung kann man sofort ablesen, dass Alpha invers eben plus oder minus Produkt I von 2 bis N von Sigma I von Alpha ist. Also sehen wir, dass Alpha invers, diese Körperelement Alpha invers, ein Produkt von ganzen Elementen ist, also ist Alpha invers auch ganz übersetzt. Das heißt, dass Alpha invers in OL liegt und somit haben wir gezeigt, eben, dass Alpha eine Einheit ist in OL. Jetzt wollen wir noch eine technische Proposition, ganz ähnlich wie die Argumentation, die wir im Skript 25 gemacht haben, um zu zeigen, dass gewisse Mengen ähnlich sind. Ja, hier betrachten wir in Proposition 26.2 zwei natürliche Zahlen, klein m und groß M. Und wir behaupten, dass die Menge der ganzen algebraischen Zahlen A, M, M, das sind die algebraischen Zahlen, wofür das Minimalpolynom kleiner gleich M ist und die absolute Betrag von Alpha Strich kleiner gleich groß M ist für alle konjugierte Alpha Strich zu Alpha. Also wir betrachten nochmal die Menge alle Alpha, alle komplexen Zahlen, ganzen komplexen algebraischen Zahlen Alpha, wofür alle Nullstellen Alpha' von Minimalpolynom von Alpha im Absolutbetrag beschränkt sind durch Groß M. Und wir behaupten, diese Menge sei endlich. Zum Beweis, es genügt zu zeigen, dass für ein Alpha in dieser Menge AMM gibt es nur endlich viele normierte irreduzible Polynome mit ganzen Koeffizienten, die als Minimalpolynom fungieren können. Wir behaupten, die Koeffizienten von Minimalpolynom von Alpha, von solchen Alpha, müssen auch beschränkt sein. Das heißt, es existiert eine natürliche Zahl m in Abhängigkeit vom Grad von diesem Minimalpolynom klein m, also m klein m, so dass alle Koeffizienten von Minimalpolynom von Alpha in Absolutbetrag beschränkt, strikt beschränkt sind durch m, m. Zu Beweis der Behauptung nutzen wir aus die schöne Eigenschaft, die wir gezeigt haben in der B3 und auch wiederholt in den Übungsblättern hier in diesem Semester, dass die Koeffiziente elementare symmetrische Funktionen in den Nullstellen sind. Also wir benutzen diese Tatsache und auch die Annahme, dass die Nullstellen in Absolutbetrag kleiner gleich groß M sind. Also ich erkläre das jetzt genauer hier. Ich fange an Ende Seite 1 mit der Erklärung. Jetzt können wir erstmal zur Erklärung unser Minimalpolynom aufschreiben mit seinen Koeffizienten. Hier wie Ende von Seite 1 und seine Nullstellen Alpha 1 bis Alpha M, wobei wir annehmen können, Alpha 1 gleich Alpha ist. Und jetzt berechnen wir hier oben Seite 2. Was sind denn diese Koeffizienten? Wie können wir sie umschreiben und beschränken? Und ich lese hier Seite 2 oben die die zwei erste Ungleichungen sind unmittelbar zu sehen. Das ist also elementare Berechnung mit Absolutbeträgen von komplexen Zahlen. Und wir sehen also, dass Zm-1, diese Koeffizient Zm-1, okay, also Koeffizient Zm ist 1 ohnehin. Und Koeffizient Zm-1 ist beschränkt durch m mal m. Koeffizient Zm-2 ist beschränkt durch m2, m Quadrat und so weiter. Also Koeffizient Zm-k ist beschränkt durch Klammer mk, m Potenz k. Und jetzt können wir das Maximum dafür nehmen für unsere Schranke m groß m klein m. Gut, also wir haben die Behauptung gezeigt, dass die Koeffizienten von diesem Minimalpolynom auch durch eine Konstante, die nur vom Grad vom Minimalpolynom abhängt, beschränkt sind. Und jetzt können wir unsere Proposition, den Beweis beenden hier oben in Seite 2. Schließlich, da Z-Potenz M ein Gitter ist per Definition und jedes normierte irreduzible Polynom in Zx von Grad kleiner gleich M als Vektor in Z-Potenz M aufgefasst werden kann, also als Vektor seiner Koeffizienten, ist der Durchschnitt dieser Menge mit dieser beschränkten Menge, die wir gerade beschrieben haben, endlich. Und damit haben wir gezeigt, dass diese Menge AMM endlich ist. Ja, wir haben ja zwei Mengen durchgeschnitten, eine beschränkte Menge mit einem Gitter. Und wir wissen, dass diese endlich sein muss per Definition, per Charakterisierung von Gittern, die wir in Kapitel 6 gesehen haben. Gut. Jetzt haben wir ein Korollar dazu, 26.3, also eine komplexe, ganz algebraische Zahl mit so dass der absolute Betrag von Alpha Strich gleich 1 ist für alle konjugierte Nullstellen Alpha Strich zu Alpha, ist eine Einheitswurzel. Das heißt, es gibt eine ganze Zahl μ in n, so dass, also eine natürliche Zahl μ in n, so dass Alpha Potenz μ gleich 1 ist. Und der Beweis ist jetzt unmittelbar. Wir setzen m sei Grad vom Minimalpolynom von Alpha und wir schauen uns mal die Menge der Potenzen von Alpha, also die Menge 1, Alpha, Alpha Quadrat und so weiter. Und wir sehen per Definition, dass diese Menge enthalten ist in A m 1. Also, weil wir gezeigt haben, dass diese Menge endlich ist, also ist diese Menge endlich. Das heißt, es gibt Wiederholungen notwendigerweise. Es gibt L und K in Z, so dass Alpha Potenz L gleich Alpha Potenz K ist oder dass Alpha Potenz L minus K gleich 1 ist. Gut. Wir können auch mitnehmen nochmal, also ganz etwas anders argumentieren, Korollar 26.4, dass die Torsionsgruppe von der Gruppe der Einheiten endlich ist. Der Beweis geht jetzt durch Ausnutzen von dieser Proposition 26.2, indem wir setzen, n sei Grad der Erweiterung L über Q und groß n gleich 1 ist und wir sehen per Definition, dass μ von L, also die Torsionsgruppe, enthalten ist in A n 1 und diese Menge ist endlich wegen Proposition 26.2 und damit haben wir die Endlichkeit der Torsionsgruppe gezeigt. Das waren die technische Lemmata und jetzt machen wir noch eine technische Abbildung hier. Lambda, das ist die Abbildung von L in R Potenz S plus T, bildet ein Element, eine algebraische Zahl Alpha auf die diese Tupel log von absolut Betrag Sigma 1 von Alpha bis log von absolut Betrag Sigma S von Alpha, log absolut Betrag Sigma S plus 1 von Alpha bis log absolut Betrag Sigma S plus 2 von Alpha und so weiter bis log absolut Betrag S plus T von Alpha. Es ist leicht zu prüfen, dass Lambda ein Homomorphism ist und wir wollen auch noch jetzt Lambda im Zusammenhang mit unseren Einheiten hier verbinden, dass man wir in diese Beobachtung, dass Alpha eine Einheit ist, genau dann, wenn absolut Betrag der Norm von Alpha 1 ist, genau dann, wenn diese Produkt i von 1 bis s der absolut Beträge Sigma i von Alpha mal Produkt j von 1 bis t von absolut Betrag von Sigma s plus j von Alpha zum Quadrat gleich 1 ist. Und jetzt können wir das durch Logarithmen anwenden nochmal Ausdruck zusammenfassen. Das ist diese Sterngleichung, die ich geschrieben habe. Wenn wir Logarithmen nehmen, bedeutet das nichts anderes, als dass die Summe i von 1 bis s von log von absolut Betrag Sigma i von Alpha plus zweimal die Summe j von 1 bis t von Logarithmen absolut Betrag von s plus j von Alpha gleich 0 ist. Ja, log transformiert ja Produkte in Summen und bildet 1 auf 0. Und umgekehrt sehen wir, dass wir eine ganze Zahl Alpha in OL, wenn Stern für Alpha gilt, dann ist die Norm notwendigerweise plus oder minus 1. Also das gibt uns, dieser Stern gibt uns, also dieser Stern, wo die Logarithmen vorkommen, gibt uns eine Charakterisierung der Einheiten. Also Alpha ist eine Einheit, genau dann, wenn Stern für Alpha gilt. Gut, also diese Logarithmen sind für uns interessant. Und jetzt, also die, diese reelle Zahlen, die die Gleichung Stern hier erfüllen, sind für uns besonders interessant. Und deshalb, wenn wir uns jetzt die Menge H betrachten, die Untermenge von R Potenz S mal R Potenz D, die besteht aus allen Tupeln X in R Potenz S mal R Potenz D. Wofür gilt eben diese Gleichung Stern? Also, dass die Summe I von 1 bis S der XI plus 2 mal die Summe J von 1 bis D der X S plus J gleich 0 ist. Diese H ist nicht nur eine Untermenge von R, S plus D, sondern ein Unterraum, weil das ein Lösungsraum, der Lösungsraum von dem homogenen gleichen System mit einer Gleichung und S plus zwei Unbekannten. Das ist ein Unterraum also der Dimension S plus D minus 1. Und jetzt sehe ich, lese ich weiter Seite 3, sehen wir, dass die mit dieser Notation kann man jetzt die Einheiten nochmal beschreiben. Das OL ist, die Einheiten von OL besteht genau aus der Menge Alpha in OL, wofür Lambda von Alpha in diesem Unterraum H liegt. Jetzt kommt Proposition 26.5, also nochmal eine technische Beobachtung. Wenn wir Lambda anwenden auf OL, auf die Einheiten von OL, dann bekommen wir sogar ein Gitter in RS plus D, in unserem Zielbereich von Lambda. Gut, wir wollen ja also zeigen, dass Lambda von OL von Einheiten von OL diskret ist. Dafür genügt es zu zeigen, dass für jede positive Konstante C gibt es nur endlich viele Alpha in Einheiten Alpha. Wofür gilt, dass in Absolutbetrag Logarithm von Absolutbetrag Sigma L von Alpha kleiner gleich C ist für alle L von 1 bis S plus D. Wenn wir die Exponentialfunktion jetzt anwenden auf diese Ungleichung, bekommen wir, dass das ja bedeutet, dass Absolutbetrag Sigma L von Alpha kleiner gleich Exponentiell von C. Also alles zusammengefasst sehen wir, dass Alpha ist eine Einheit, wofür gilt, dass in Absolutbetrag Logarithm von Sigma L von Alpha kleiner gleich C ist für alle L von 1 bis S plus D, impliziert, dass Alpha in der Menge AN Gaussklammer, obere Gaussklammer von Exponential von C liegt. Ja, aber diese Menge haben wir ja gerade gezeigt in Proposition 26.2, diese Menge AN, obere Gaussklammer XC, ist endlich. Und damit haben wir eben gezeigt, dass es nur endlich viele solche Einheiten Alpha geben kann. Und damit haben wir unsere Proposition gezeigt. Und jetzt bekommen wir endlich unser Hauptresultat heute, Korollar 26.6, dass die Gruppe der Einheiten OL von OL eine endlich erzeugte Abelsche Gruppe ist mit freien Rang kleiner gleich S plus D minus 1 ist. Gut, und der Beweis lese ich, den Beweis lese ich jetzt hier. Also, wir wissen ja, Lambda von dieser Einheit ist ein Gitter in H. Also sehen wir schon, dass Lambda von dieser Einheit eine freie Abelsche Gruppe von Rang beschränkt durch S plus D minus 1 ist. Das wollen wir aber für Lambda von, für OL Kreuz selber, also nicht für Lambda davon, nicht nur. Aber wir analysieren ein bisschen mehr diese Abbildung Lambda, die von den Einheiten von OL als Definitionsbereich in H als Zielbereich abbildet und berechnen Kern von diesem Homomorphism. Und das ist diese Reihe von Äquivalenzen hier mitten in Seite 3. Also Alpha ist im Kern, genau dann, wenn dieser Logarithm von Absolutbetrag von Sigma L von Alpha gleich 0 ist für alle L von 1 bis S plus D. Das ist genau dann, wenn in Absolutbetrag Sigma L von Alpha gleich 1 ist für alle L von 1 bis S plus D. Das ist genau dann, wenn Absolutbetrag von Alpha Strich gleich 1 für alle konjugierte Alpha Strich zu Alpha. Ja, weil die Konjugierte sind ja diese Sigma L von Alpha. Und das ist genau dann, wenn wegen unser Korollar oben, wenn Alpha eine Einheitswurzel ist. Also genau dann, wenn Alpha in der Torsionsgruppe liegt. Es folgt nun aus Korollar 26.3 und 26.4, dass Kern von Lambda die Torsionsgruppe ist, also Kern von Lambda gleich μ von L, eine endliche Gruppe ist. Zusammenfassend, jetzt schauen wir uns mal die Abbildung Lambda wieder. Die Lambda ist diese Gruppenhomomorphism von der Gruppe der Einheiten von OL in Lambda von der Gruppe von der Einheiten von OL. Und wenn wir jetzt durch seinen Kern hier teilen, also die Faktorgruppe nehmen, dann sehen wir, dass die Gruppe der Einheiten geteilt durch seine Torsionsgruppe isomorph ist zum Bild Lambda von Gruppe der Einheiten von OL. Wir sehen also, dass der freie Rang von OL eben die Dimension von diesem Faktor ist und wegen der Isomorphie, das ist dann die Dimension von diesem Gitter, Lambda von der Gruppe der Einheiten OL, und diese Dimension haben wir ja ganz am Anfang des Beweises bestimmt, ist kleiner gleich S plus D minus 1 per Definition, es liegt ja in diesem Raum R Potenz S plus D. Jetzt haben wir unser Korollar bewiesen und in der letzten Vorlesung, also im Skript 27, zeigen wir noch die andere Ungleichung und dafür müssen wir eben zeigen, dass Lambda von der Einheiten von OL sogar ein vollständiges Gitter in H ist. Tschüss und auf Wiederhören in Skript 27.